Es soll heute um die Freude Gottes gehen, die wir aus dem Wort Gottes uns nahebringen lassen wollen. Eigentlich, dass wir in die Freude Gottes hineinkommen. Es gibt sogar ein Wort Jesu am Ende von einem Gleichnis, wo zu dem guten und treuen Knecht gesagt wird, gehe hinein zur Freude oder auch in die Freude deines Herrn. Ja, dieser treue Knecht, da bei diesem einen Gleichnis aus Matthäus 25, das kommt dann zweimal Vers 21 und 23, wo Jesus sagt in diesem Gleichnis, gehe ein in die Freude deines Herrn. Ja, das ist etwas, glaube ich, wo Gott uns hinhaben will, in seine Freude hineinzukommen. In seine Freude hineinzukommen. Das kann ein Entdecken der Freude bedeuten. Vielleicht hast du dir noch nie darüber Gedanken gemacht, dass Gott ein Gott der Freude ist. Vielleicht bist du mit einem Bild aufgewachsen, dass Gott ein Gott des Zorns oder des Stirnrunzens ist oder irgendetwas anderes. Wir werden aber entdecken hoffentlich, dass Gott ein Gott der Freude ist und auch wiederentdecken, dass Gott auch der ist, der Freude wiederherstellt, da wo sie verloren gegangen ist. Freude mit Gott, die Freude an Gott. Eine Freude, die auch in den schwierigsten Situationen durchträgt. Aber was ist das überhaupt, die Freude Gottes? Mal gucken, ob wir das in der Präsentation auch mitverfolgen können. Wer es dann mitschreiben will, dann ist das leichter. Ne? Eins weiter. Genau. Das ist nämlich jetzt die Freude Gottes, die wir als erstes betrachten wollen. Und zwar den Ursprung. Wo kommt die Freude Gottes her? Seit wann freut sich Gott? Also ich glaube, dass Gott ein Gott der Freude ist. Und es gibt diese Gemeinschaft vom Vater mit dem Sohn schon vor Anbeginn der Schöpfung, vor der Schöpfung auch schon. Vor der Schöpfung schon war Jesus in irgendeiner Form vorhanden. Wir können uns das eigentlich kaum vorstellen. Aber er sagt ja, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das war jetzt nicht, als Maria schwanger wurde, sondern den gab es schon von Anbeginn, von Ewigkeit her. Der Sohn Gottes, der im Schoß des Vaters war. Eine Freudengemeinschaft, eine Beziehungsgemeinschaft zwischen Vater und Sohn. Und es gibt einen Vers aus dem Alten Testament in Sprüche 8, Vers 30 bis 31, wo es dann heißt, dass er Freude hatte, ja, an diesem Werkmeister wird er dort genannt, an dem, der bei der Schöpfung beteiligt war. Sprüche 8 ist ein geheimnisvoller Abschnitt über die Weisheit Gottes und da wird erzählt, die Weisheit selbst spricht in der Ich-Form plötzlich, mitten in den Sprüchen, Sprüche 8, wenn ihr das nachlesen wollt, ab Vers 22, ich war am Anfang der Wege Gottes schon bei ihm, ehe die Berge geschaffen wurden, ehe die Erde gemacht wurde, ehe die Meere gemacht wurden, war ich schon bei ihm. Ja, und da denkt man, ja gut, das ist so eine poetische Redeweise von Salomo über die Weisheit. Aber je weiter man das liest, umso mehr stellt man fest, boah, der spricht gar nicht von der Weisheit so was Abstraktem, sondern von dem Sohn. Ich war Werkmeister bei ihm. Ich habe mit ihm das zusammengemacht, die Schöpfung. Ich spielte auf dem Erdenrund und er hatte seine Freude an mir. Der Vater hatte seine Freude am Sohn. Und der Sohn hatte seine Freude an den Menschenkindern, an dem, was Gott geschaffen hatte und an Gott selbst. So wird es dort beschrieben. Also ich glaube, dass Gott der Ursprung der Freude ist. Ja? Manche denken, die Christen haben keine Freude, die verkneifen sich die Freude. Und der Teufel ist der Freudenmeister, der Teufel bereitet den Leuten Freude. Der hat Ideen, wie man sich Freude verschaffen kann in diesem Leben. Ja? Und die Christen, das sind so die Miesepeter, die Freudenspielverderber sozusagen in dieser Welt. Alle freuen sich und die Christen gucken immer so ein bisschen skeptisch und immer so. Und die gucken immer ein bisschen griesgrämig, denn es ist ja ein hartes Leben mit Gott. Und die Nachfolger, oh, die ist besonders hart und das Joch der Nachfolger, das drückt ja auf uns und so weiter. So ein Bild haben manche von uns, warum auch immer. Ich meine, Friedrich Nietzsche hat gesagt, die Christen müssten Erlöste aussehen, wenn ich an ihren Heiland glauben sollte. Ja, ist auch ein bisschen arrogant, davon kommt auch nicht in den Himmel, ja. Aber vielleicht ist was dran, ja, dass die Christen das vergessen haben. Gott ist der Ursprung der Freude, nicht der Teufel. Gott hat die Freude erfunden und er hatte diese Freude schon bei der Schöpfung. Er hat mit einer Wonne, mit einer Freude, mit seinem Sohn, mit dem Heiligen Geist gemeinsam die Erde und die Menschheit ins Leben, ins Dasein gerufen und hat gesagt, es war sehr gut, hat sich darüber gefreut. Das ist Gottes Freude. Ja? Die gibt es schon, bevor wir zum ersten Mal Papa oder Mama gesagt haben. Das Reich Gottes ist ein Reich der Freude. Ob man das glaubt oder nicht. Ich meine, wie gesagt, das sieht nicht immer so aus, gell? Bei all der Mühe, die wir haben und bis die Technik stimmt und was weiß ich was alles, gell? Es sieht nicht immer so aus, gell? Wenn man im Schweiße seines Angesichtes irgendwas versucht zu Wege zu bringen, gell? Aber das Reich Gottes ist ein Reich der Freude. Matthäus 13 nennt Jesus ein Gleichnis wiederum, wo auch die Freude anklingt. Die Freude dieses Kaufmanns, der Perlen suchte. Und davor die Freude dessen, der den Schatz findet, Matthäus 13, Vers 44, in einem Acker. Die Königsherrschaft der Himmelswelten, also mit anderen Worten das Reich Gottes, das ähnelt einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch versteckte, nachdem er den Fund gemacht hatte. Wer ist dieser Mensch? Und wegen seiner Freude, aus der Freude über diesen Fund, hat er sich auf den Weg gemacht und verkauft alles, wie viel er auch besitzt, und kauft diesen Acker, den er gefunden hat. Also in seiner Freude. In seiner Freude. Nicht aus Berechnung heraus, nicht aus geschäftlichem Kalkül, aus kaufmännischem Geschick heraus. Boah, damit kann ich Aktien machen, kann ich meinen Gewinn steigern und steigern und steigern, wie das so unser Zeitgeist ist. Ja? Sondern in der Freude über diesen Fund, den er gemacht hat, macht er eigentlich was sehr Verrücktes. Nämlich er verkauft alles, was er hat. Was für ein Risiko. Was für eine Drangabe von allem, was er schon erreicht hatte. Anscheinend ein reicher Mann. Ja? Er verkauft alles, was er hatte. Wenn er nur eine Sache gehabt hätte. Aber was war das, was er verkauft hat? Er hat seinen Sohn hingegeben. Ich glaube, dass das ein Bild ist auf den Vater im Himmel, der alles losgelassen hat, nämlich das Kostbarste, was er hatte, nämlich seinen Sohn. Ja? Viele haben vielleicht dieses Gleichnis gehört auf uns selbst. Vielleicht geht es euch auch so. Ich muss auch sagen, als ich den Herrn kennengelernt habe, habe ich aus Freude über diese Begegnung alles Mögliche drangegeben und sausen lassen. Das hat mich nicht mehr interessiert. Ja? Aus Freude darüber. Das ist auch ein Bild natürlich auch für uns. Aber ich glaube, es geht zuerst um den Kaufmann, der die Perle sucht, oder hier um diesen Mann, der den Fund im Acker macht. Und in der Freude. Also, das hat was mit Freude zu tun. Das Reich Gottes ähnelt einem Kaufmann und in der Freude verkauft er alles. Also es hat was mit Freude zu tun, das Reich Gottes. Ja? Müssen wir immer mal fragen, wenn die Freude weg ist, dann wie weit wir von dem Urtyp des Reiches Gottes vielleicht auch schon weg sind. Ja? Sicherlich kennt ihr diese bekannte Stelle aus dem Römerbrief, Römer 14, Vers 17, eine Definition, wenn man so will, vom Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Ja, da kann man sich dieses und jenes drunter vorstellen. Jeder hat so seine eigenen Gedanken dazu. Ja, aber da heißt es Römer 14, 17, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern es besteht aus Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Amen? Freude. Das Reich Gottes manifestiert sich in Freude. Nicht in karnevalistischer Fröhlichkeit, ja, unbedingt, ja, oder eher nicht, würde ich sagen, ja, aber in echter geistgewirkter Freude, herrlich. Zu dem Reich möchte ich gehören. Die Freude Gottes hängt mit seinem Königreich zusammen. Und dann ist es so, dann hat Gott ja festgestellt, dass ihm die Menschen, auch mit denen er im Bund war, auch den Schatz im Acker, vielleicht hat er Abraham gefunden, hat er Menschen gefunden, auserwählt und sie geformt, hat mit ihnen eine Geschichte begonnen, Israel erwählt. Aber die Menschen sind ihm immer wieder von der Stange gegangen, immer wieder davongelaufen, so wie wir auch. Die sind ihm abhanden gekommen. Und Jesus erzählt drei Gleichnisse in Lukas 15, die davon handeln, wie Gott Not hat darüber, dass er was verloren hat, was anscheinend ihm gehörte, diese Drachme, das Bild von der Drachme, das verlorene Schaf, ihr kennt das hoffentlich. Ja? Lukas 15, lest euch sonst nochmal nach. Ja? Wie er hingeht und er sagt, das fehlt mir, dieses Schaf, ich muss es finden, ich brauche es. Er ist zufrieden mit den 99, aber nicht zufrieden, um nicht dem einen nachzugehen. Ja? Und dann findet er das, jemand, der ihm verloren gegangen ist, jemand, der ihm irgendwie aus dem Blickfeld geraten ist, der sich entfernt hat von ihm. Er geht ihm nach und sucht und findet dieses verlorene Schaf. Dann heißt es, in seiner Freude nimmt er es auf den Arm, nimmt es auf die Schulter, in seiner Freude. Ja? Also hätte ja auch erstmal sagen können, bleib erstmal da unten, mache ich dir erstmal eine Belehrung, du kriegst erstmal ein paar Ohrfeigen oder so. Ja? In seiner Freude nimmt er es auf die Schultern. Er trägt es. Was für eine Güte, was für eine Gnade Gottes. Ja? Und geht hin und es genügt ihm noch nicht mal, dass er sich darüber freut, sondern er ruft seine ganzen Nachbarn, seine umliegenden Menschen an und ruft sie und er sagt ihnen, freut euch mit mir. Das ist Gottes Befehl an dich und mich. Freut euch mit mir. Gott hat schon Freude an seiner Schöpfung, die lässt er sich auch nicht rauben, auch durch verunglückte Klimakonferenzen, jetzt wieder ein komisches Ding, war jetzt in Warschau, die Menschen kriegen das Klima nicht in den Blick. Ja? Also sind schon innen verseucht, ja? Und jetzt außen natürlich auch noch. Ja? Hat so eine Wechselwirkung. Und Klimakonferenz, kannst du noch so viel machen. Der Müll der Sünde bleibt hier. Ja? Und auch was wir so produzieren. Aber Gott lässt sich die Freude an seiner Schöpfung bis heute noch nicht nehmen. Ja? Und er sagt, freut euch mit mir. Ich habe ein Schaf gefunden, was verloren war. War das nur einmal? Ist das nur einmal passiert? So eine Einzelfall, ne? Einmal hat er einen gefunden. Nein. Wir leben in einer gewaltigen Zeit, in der sich Tag für Tag Tausende von Menschen bekehren. Das war nicht immer so. Das war nicht immer so, dass an jedem Tag statistisch, glaube ich, werden 50 Gemeinden, glaube ich, gegründet, allein in Asien oder was weiß ich wo. Es ist eine gewaltige Zeit der Ernte, in der wir leben. Nur, dass wir es hier nicht so mitbekommen. Ne? Nach dem Motto, es ist Winter, aber keiner kriegt es mit. Oder so, weil wir auf der anderen Seite der Erdkugel leben, ja. Aber wir leben in einer Zeit, wo jeden Tag vor den Engeln Gottes Freude ist über Menschen, die umkehren. Jeden Tag. Ja, gewaltig, ein unaufhörlicher Lobpreis. Und wenn wir Lobpreis machen, stimmen wir ja nur mit ein in diese Freude. Steigen wir nur mit ein in die Anbetung, die sowieso weltweit läuft. Wir produzieren die nicht, sondern wir klinken uns mit ein. Und wir werden aufgefordert, freut euch mit mir, denn mein Schaf, was verloren war, ist gefunden worden. Freut euch mit mir, sagt die Frau zu den Nachbarinnen. Denn mein Silberstück, was verloren war, ich habe es wieder gefunden. Und wir machen jetzt mal ein Fest zusammen und wir feiern das. Und der verlorene Sohn, der Vater sagt, schlachte das Mastkalb und wir machen jetzt eine richtige Party, ein richtiges Fest. Und wir lassen Freude aufkommen. So kann man das übersetzen. Ja? Lasst Freude aufkommen. Also lasst das zu, so ungefähr. Lasst die Freude zu, nicht die Freude weglassen. Kann man jemandem den Befehl geben? Auch der Apostel Paulus, der befiehlt einmal, freut euch. Kann man Freude befehlen? Ja, auffordern, ermuntern, ja. Also ermuntern zur Freude, freudig. Freu dir doch ein Loch in die Mütze oder sowas. Ja, also Freude, ja. Irgendwie sagt der Herr, freut euch mit mir, mein Sohn war verloren. Wir wollen jetzt Freude aufkommen lassen. Dieser griescremige ältere Bruder, der hat das nicht verstanden. Der hatte ein anderes Gottesbild. Was, Freude? Hier ist doch nur Arbeit angesagt. Hier ist doch nie Party gewesen. Was ist das denn hier? Gibt's doch gar nicht. Habe ich verpasst. Hat das verpasst vielleicht auch, ja. Und er wollte sich nicht mitfreuen. War für den Vater schade. Er ist extra rausgegangen zu ihm, hat ihm zugeredet. Freu dich doch mit. Freu dich doch mit. Es geht mal nicht nur um dich. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich nicht genug über dich freuen, dann freu dich doch über die anderen, die zu Jesus finden. So ungefähr. Freu dich doch über die Manifestation des Reiches Gottes in der ganzen Welt. Ich muss sagen, ich wünsche mir auch mehr Erweckung hier in unserem Land. Und es wird noch einiges mehr passieren, als wir gesehen haben. Das glaube ich sehr wohl. Aber ich erfreue mich mit einem Genuss daran, dass zum Beispiel ganz viele Juden in unserer Zeit zu Jesus finden, als dem Messias. Das hat zu keiner Zeit hat es so viele gläubige Juden gegeben, die Jesus als Messias bewusst annehmen und bekennen und Gemeinden gründen und so weiter. Ja, in Israel oder auch in der ganzen Welt. Und da kann man sich doch dann freuen. Ja, da kann man doch einsteigen mit in die Freude Gottes. Ja, wie sieht's mit unserer Freude aus? Das ist die Freude Gottes. Unsere Freude. Warum haben wir Grund zur Freude? Warum hast du Grund zur Freude? Weil du Arbeit hast, weil du vielleicht ein Autochen fährst und eine Wohnung, eine Decke im Winter jetzt. Ja, ja klar, es ist ein Grund, dankbar zu sein und sich zu freuen. Aber das kann kommen und gehen. Bestimmt, es gibt viele Dinge, viele Anlässe der Freude, die äußerlich stimuliert werden. Es kann kommen und gehen. Ja, also das ist ja auch die Freude dieser Welt. Ja, wenn Leute sich freuen, also man sieht ja manchmal Leute, die sich freuen bei Sportereignissen, wenn die werden direkt interviewt, nachdem sie den ersten Platz oder Goldmedaille, boah, wie die strahlen, die können doch richtig strahlen. Es gibt nicht nur die Christen, die strahlen können. Manchmal strahlen die anderen, die Nicht-Christen viel mehr. Die können richtig strahlen, ja. Ja, aber wenn du die dann fragst, ein Jahr später, ich weiß nicht, wen soll man mal nehmen, ich weiß, ich kenne ja noch Sven Handerwald, ist der Erste, der die Vier-Schanzentournee gewonnen hat, indem er alle Rennen, die vier nacheinander mit dem ersten Platz abgeschlossen hat. Also ein gewaltiger Rekord des Jahrzehnts, des Jahrtausends, was weiß ich was. Ja? Ein paar Jahre später war er schwer depressiv. Die Freude war komplett weg, die hat irgendwie nicht gehalten. Ich meine, eigentlich so ein Rekord ist doch ein Rekord für die Ewigkeit, sagt man so. Ja? Da kommt noch dieser Begriff Ewigkeit. Ja? Nee, das ist das Komische. Wenn wir jetzt zu Weihnachten unseren Kindern Geschenke machen, oh, die Freude ist diese glitzernden, strahlenden Augen, noch wieder scheinen von den Kerzen und diese glänzenden Augen, die fast heulen, wenn sie dann ihre Playstation und irgendwas haben. Ist ja gewaltig, diese Freude. Wer möchte nicht seine Kinder glänzen sehen, die Augen? Ja? Aber es kann schon einen Tag später, oder sagen wir eine Woche später, kurz nach Silvester, sagen wir mal, ja, dann kann es schon beginnen, eigentlich habe ich mir ja noch was anderes gewünscht. Oder es gibt ja noch was, etwas Geileres oder noch was Dolleres, was Gewaltigeres. Es gibt ja noch was Abgefahreneres. Da kommen schon die neuen Wünsche schon wieder. Es ist komisch, die Freude dieser Welt, die hält nicht an. Die ist vergänglich. Und darauf möchte ich nicht mich gründen. Das ist keine Basis für mich. Ja? Was ist die Basis unserer Freude? Was ist die Basis unserer Freude? Es muss was sein, wenn es mit Gott zusammenhängt, was unabhängig ist von Raum und Zeit. Unabhängig von irgendwelchen Ereignissen, die kommen und gehen. Und die Basis unserer Freude ist nicht eine äußere, von außen stimulierte Freude, ja, sondern die soll als Basis haben, wir haben den Vers ja schon gelesen, Römer 14, Vers 17. Reich Gottes besteht aus Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn ich die Gerechtigkeit aus Gott nicht geschenkt bekommen habe, nicht diese Rechtfertigung aus der Gnade, ja, diese Befreiung von der Verdammnis, die Befreiung vom schlechten Gewissen, und wenn ich diese Rechtfertigung nicht habe, habe ich auch keinen Frieden, ja, dann habe ich auch keinen wirklichen Grund zur Freude. Umgekehrt, wenn ich tatsächlich durch das Blut von Jesus gerecht gesprochen bin, dann haben wir Frieden mit Gott, sagt Paulus. Ja, wir haben Frieden mit Gott, wenn wir denn gerechtfertigt sind aus der Gnade. Dann habe ich eine Basis, wirklich Frieden in meinem Herzen zu haben, und dann habe ich auch einen Grund zur Freude. Das ist ein Grund, den kann mir auch keiner wegnehmen, außer höchstens ich selbst. Aber das kann nicht so einfach so weggeklaut werden. Das ist die Basis unserer Freude. Wir sind doch von ihm gefunden worden. Wir sind doch das Objekt, dieses Schaf. Das freut sich doch auf jeden Fall. Der verlorene Sohn, der freut sich doch auf jeden Fall. Ja? Die Drachme bei dem Gleichnis natürlich nicht. Aber das Schaf freut sich schon, wenn der Hirte wieder da ist. Ja? Oder wie gesagt, der Sohn. Wir sind doch von ihm gefunden worden. Es gibt nichts, was häufiger im Zusammenhang mit der Auferstehung beschrieben wird als Freude. Ja? Selbst die Frauen, die dann vom Grab weggegangen waren, die waren ja schockiert über die Erscheinungen der Engel. Und da haben sie Jesus selbst gesehen. Die waren voller Furcht und trotzdem steht und voller Freude. Ja? Es gibt nichts, was in der Weihnachtsgeschichte und auch in der Oster- oder Auferstehungsgeschichte mehr erwähnt wird als die Freude. Und sie freuten sich, als sie den Herrn sahen. Sie freuten sich, brannte nicht unser Herz. Es kam Freude auf. Ja? Und wenn du Jesus begegnet bist, bist du dem Auferstandenen begegnet. Ja? Und dann hast du Freude. Das teilt sich dir mit. Das ist ein Grund der Freude. Egal wie mein Leben verläuft. Ich habe mir vieles anders vorgestellt in meinem Leben. Egal wie erfolgreich du bist, wie reich oder wie schön oder wie gesegnet diesseitig. Ja? Das kann alles dazugehören. Das kann fließen aus dem Segen, den Gott dir gibt, wahrhaftig. Aber es ist nicht die Basis, es ist nicht der Grund der Freude, auf dem deine Freude ruht. Und Jesus hat gesagt, Johannes 15, Vers 11, ich möchte, dass meine Freude in euch ist. Ich möchte, dass meine Freude in euch ist. Und dass die, eure Freude beständig ist. Dass sie eben nicht kommt und geht, wie die Freude über ein Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk. Ja? Dass ich möchte, dass meine Freude, meine beständige Freude, bleibend in euch ist, beständig in euch ist. Und wir haben diese Freude in uns. Ja? Wir gehen vielleicht jeder von uns durch leichte und schwierigere Phasen, aber diese Freude bleibt trotzdem in uns. Diese Freude bleibt trotzdem in uns. Das hat mit dem Heiligen Geist was zu tun. Der Heilige Geist, ja, ist das Freudenöl. Der Heilige Geist ist ein Freudenmeister. Ja, das ist ein Geist der Freude. Kannst du machen, was du willst. Ja, manche wollten gar nicht sich so doll freuen, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden sind. Die dachten, Herr, schenk mir Vollmacht, mir Vollmacht, ich möchte für Kranke beten, die sollen gesund wieder weggehen, ich brauche die und die Geistesgaben. Gott, segne mich mit deinem Heiligen Geist. Dann kommt der Geist der Freude auf die und die fangen nur noch an zu lachen oder zu weinen, zu singen, alles gleichzeitig. Und plötzlich ist der Geist der Freude. Die sind eigentlich so ziemlich so phlegmatische, so eigentlich eher ruhige Typen oder waren nicht bekannt für Begeisterungsausbrüche. Ja? Plötzlich kommt der Heilige Geist auf die. Was meinst du, was mit denen passiert? Der Geist der Freude. Der Geist der Freude. In Psalm 45 heißt es, Gott hat dich mit Freudenöl gesalbt. Ja, das ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Er gab mir Freudenöl statt Trauer. Ja, steht in Jesaja 61. Freudenöl statt Trauer. Jesaja 61, Vers 3. Ja, Trauer und da stattdessen das Öl der Freude. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Der wirkt Freude in uns. Manchmal frage ich mich, bist du verrückt? Warum freust du dich jetzt eigentlich? Wenn ich das jemandem erzähle, was ich gerade erlebt habe, der würde sagen, du spinnst. Du musst jetzt dir Sorgen machen. Du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, du musst jetzt was machen. Du kannst dich auf jeden Fall nicht freuen, einfach so. Setz dich dahin und freust dich einfach. Ja, das geht doch nicht. Das ist manchmal so ganz ganz konträr zu dem, was gerade passiert. Ja? Und deswegen ist der Heilige Geist auch der, der in uns die Frucht wirkt. Was ist die Frucht des Geistes? Galater 5, Vers 22. Alles mögliche, ja, Geduld, Enthaltsamkeit, Liebe und so weiter. Freude. Ich glaube, Freude ist Nummer 2, ja? Hit, auf der Hitliste. Also mit der Liebe geht's los, dann kommt, glaube ich, schon die Freude und dann kommt Friede oder umgekehrt. Gehört jedenfalls zu den Top 10. Ja, gibt's ja nur 9. Ja. Also gehört jedenfalls zur Frucht des Geistes, will ich damit sagen. Die Frucht des Geistes, der Geist, der in dir ist, wirkt beständig Freude. Man kann über alles andere Mögliche auch reden. Ja? Aber der wirkt in dir Freude, kannst du gar nichts gegen machen. Also es sei denn, du sperrst dich gegen den Heiligen Geist. Oder wenn du mehr Freude haben willst, kann man umgekehrt sagen, musst du dich einfach ein bisschen mehr auf den Heiligen Geist einlassen. Da kommt Freude auf, echt. Und wenn du dich dann und diese Frucht bedeutet ja, das ist nicht statisch, sondern die Frucht hat ja diese verrückte Eigenschaft zu wachsen. Ist ja ganz irre, ja. Also so ein Baum, der wächst ja, ja? Und die Frucht des Geistes, die wächst ja auch noch. Jetzt stell dir das mal vor, jetzt hast du schon Freude bekommen und jetzt musst du dich schonend darauf vorbereiten, dass diese Freude sogar noch wächst. Da musst du irgendwie mit klarkommen, ja. Das kann eine Weile so weitergehen, dass es immer weiter wächst, ja. Jesus sagt ja auch, ihr habt schon Freude, aber ich möchte, dass eure Freude vollkommen wird. Dadurch, dass ihr bittet, dadurch, dass ihr eine Gemeinschaft seid mit dem Vater, euch an den Vater wendet. Und ich würde auch sagen, dadurch, dass der Tröster bei euch ist, dass ihr eben die Gemeinschaft habt mit dem Heiligen Geist. Da wird wachsende Freude. Ja, das ist quasi das Gegenstück zu der weltlichen Freude. Die weltliche Freude hat immer einen von außen initiierten Kick, wo du mal hochgeputscht wirst mit irgendwas. Ja, dann hast du diese Freude, aber du weißt schon in dem Augenblick, jetzt lässt auch wieder nach, alle Freude dieser Welt, die lässt auch immer irgendwie wieder nach. Irgendwann ist ein Highlight, ein Höhepunkt und irgendwann lässt das dann wieder nach. Es ebbt ab. Ja? Das ist typisch die Freude, die man in dieser Welt erleben kann. Bei Jesus, bei Gott ist es eine zunehmende Freude. Das ist ja ganz irre eigentlich. Eine zunehmende Freude. Ja? Die also auf Wachstum angelegt ist. Wir sollen es auch freuen daran, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Ja? Aber auch wenn wir manchmal auch, natürlich, wir suchen nach mehr Vollmacht, auch im Dienst. Ja? Wir suchen nach mehr Erfahrungen auch mit Gott und wir wollen sehen, dass Gott mit uns ist und so weiter. Ja? Da kommen einmal in Lukas 10, wird das beschrieben, die Jünger ganz begeistert zu Jesus zurück. Ja? Voller Freude. Ja? Voller Freude kommen sie zurück und sagen, Meister, auch die Dämonen sind uns untertan. Ja? Wow, so pauschal. Also 100% Trefferquote oder so, ja. Wir sind ja schon so bei 10-20%, sind wir schon ganz froh. Wenn wir für 10 Leute beten, eine wird geheilt, ist schon ganz okay, ja. Also kann man sich schon drüber freuen. Aber die haben sich gefreut, weil das 100%, das hat reingehauen. Boah, Vollmacht über Dämonen, wow. Wir sind die neue, was weiß ich, Armee Gottes oder so, ja. Da sagt ihr, halt, ist schön und gut, ja. Und ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und so weiter, euer Auftrag, schön, dass das funktioniert, ist ja auch meine Vollmacht. Für Jesus war das jetzt nicht so unlogisch, aber freut euch nicht darüber, hat er gesagt. Eigenartig. Wie, darüber mich nicht drüber freuen? Ich freue mich doch, wenn ich irgendwie Gott dienen kann und irgendwie was reißen kann für Gott. Ja? Doch klar, man freut sich doch darüber, oder? Freut euch nicht darüber, ja? Sondern freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmeln eingraviert sind, in den Himmelswelten, in den Himmeln oder ins Lebensbuch oder wo auch immer eingeschrieben sind. Freut euch darüber. Das kann dir keiner nehmen. Ja? Dienste können kommen und gehen. Das Geheimnis der Vollmacht, die haben eine Zeit lang 2 Jahre in einer gewaltigen Vollmacht gedient, da kommen wieder 3 trockene Jahre, keine Ahnung. Manchmal geheimnisvoll. Da sind Umstände, Gebet drumherum eingebettet, wo manchmal eine Vollmacht aufblüht. Kann kommen und kann auch wieder, in gewissem Sinne auch wieder zurückgehen, rückläufig sein. Selbst das. Ja? Und wir sollen uns freuen über Dinge, die nicht vergehen. Freu dich einfach jeden Tag. Ob du arbeitslos bist oder nicht, oder wie gesagt, was auch immer für einen Tag auf dich wartet, oder was für ein Tag gewesen ist, am Ende des Tages denkt man manchmal, Mensch, was war denn das jetzt für ein Tag? Ja? Dann freu dich wenigstens darüber, dass dein Name, also offensichtlich der, den deine Eltern dir gegeben haben, dass der im Himmel bekannt ist, dass er da eingetragen ist. Du bist da in der Anwesenheitsliste, was ist das, keine Ahnung, Lebensbuch. Ja, bist du da eingetragen. Da kann man sich doch drüber freuen. Kann mir keiner nehmen. Halleluja. Das soll unsere Freude sein. Aber diese Freude ist manchmal bedroht, die ist angegriffen, die ist, wird manchmal so gerne gedämpft vom Feind. Der Feind mag das natürlich nicht, wenn wir uns freuen. Ja? Und das ist ja, der hat ja so diese Natur, was sagt Jesus, Johannes 10, er ist ein Dieb. Ja? Der klaut immer irgendwas, irgendwas klaut er. Ja? Und der klaut nicht nur unsere Handtasche oder unser Lippenstift oder Handys, ja? Sondern der klaut vor allen Dingen geistliche Güter. Er will uns den Frieden klauen, genau diese ganze Frucht des Geistes. Die Liebe, untereinander will er uns klauen und die Freude natürlich. Weil, er hat festgestellt, wenn die Leute mit Freuden Gott dienen, wow, die sind ja fast nicht mehr zu bremsen, ist ja unglaublich. Für ihn ist das eine ganz schlimme Sache eigentlich, diese Freude. Die freuen sich immer an Gott. Also furchtbar. Ja? Und da würde er so gerne mal einen Riegel vorschieben. Und er kommt, um zu stehlen, der klaut gern, der wirkt die Freude so ab, die ist noch da. So ganz kann die ja auch nicht weggehen. Wie gesagt, wir sind Kinder Gottes, der Heilige Geist ist in uns, so ganz kann die Freude auch nicht weggehen irgendwie. Aber der kann ja so abwürgen. Ja? Entweder das, dass wir sie nicht mehr entdecken, nicht mehr erkennen, nicht mehr spüren, oder schon gar nicht, dass wir sie rauslassen. Ja? Irgendwie sowas. Der raubt es so gerne. Und das hat Nehemia erlebt. Der lebte ja da in der Zeit, wo die Mauer in Jerusalem wieder aufgebaut worden ist. Und das war sein Auftrag und er hat es geschafft. Er hatte Gunst von den weltlichen Regierenden seiner Zeit. Aber es gab ganz viel Entmutigung drumherum. Ganz viel Bedrohung, macht das bloß nicht, wenn ihr das macht, wir machen euch platt. Und es gab Lästerung, es gab Sport, was wollt ihr denn da machen? Ach, ihr mit euren paar Leuten, die paar Mauern, die Mauer wollt ihr aufbauen, ach, die Füchse werden da drüber laufen, das wird alles nichts. Boah, ganz viel Entmutigung. Die psychologische Kriegführung bei Nehemia ist was schlimmer als die militärische. Also was sie da denen psychologisch angetan haben, dem Volk Gottes, die haben sich da berappelt, kamen mit leeren Händen fast aus Babylon zurück und ein paar Israeliten haben da angefangen, die Mauer zu bauen. Ja, die wurden entmutigt und niedergedrückt und so weiter. Und irgendwann hat Nehemia gesagt, nein, so geht es nicht weiter. Wir müssen uns auf Gott besinnen. Wir werden mit ihm das Laubhüttenfest feiern. Wir werden feiern, dass Gott in unserer Mitte ist. Und wir werden feiern, dass wir das Wort Gottes in unserer Mitte haben. Wir werden feiern, dass wir den lebendigen Gott als Herrn haben, der uns hierher gebracht hat, dass er uns einen Auftrag gegeben hat. Und die Freude am Herrn, die werden wir uns nicht rauben lassen. Er hat gegen diese Entmutigung einfach die Freude gesetzt. Er hat gesagt, die Freude am Herrn, das ist euer Schutz. Oder Stärke, jemand kann das verschieden übersetzen, das gibt euch den Schutz, um weiterzumachen. Die Freude am Herrn. Ja? Und das hat er ihnen so zugerufen, also eine gedämpfte Freude. Und dagegen, gegen diese Entmutigung, hält er die Freude am Herrn. Der Paulus, der hat auch viel Entmutigung erlebt. Der schreibt aus dem Gefängnis, wo er lange Jahre war, der hat sich nicht berufen gefühlt, ins Gefängnis zu gehen. Gibt ja auch so Gefängnispastoren. Ne? Aber das war eigentlich nicht seine ursprüngliche Berufung. Er war eigentlich Missionar. Er wollte überall hin, wo er noch nicht war und so weiter. Dann saß er jahrelang im Gefängnis. Ja? Also völlig aus dem Verkehr gezogen und so weiter. Ja? Dann hörte er von Leuten, die sich seine Abwesenheit zunutze gemacht haben und dann so aus Eifersucht heraus über den Erfolg von Paulus, den er im Dienst hatte, haben die das ausgenutzt und haben sich ihrerseits als Gottesleute und Verkündiger da breit gemacht, irgendwie in den Gemeinden, wo er gedient hat. Ja? Also eigentlich eine Sache, wo man wütend werden könnte, im Gefängnis, da kann man ja rot anlaufen, ne? Oder sich ärgern und so weiter. Und Paulus sagt, nein, ich lasse mir die Freude nicht nehmen. Ich lasse mir die Freude am Herrn nicht nehmen. Es ist mir doch wurscht, aus welchen Motiven heraus das Evangelium verkündet wird. Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Also ihm war es egal. Ich glaube, dass es Gott nicht egal ist. Aber ihm, er hat gesagt, wieso? Wenn das Wort Gottes weiter verkündigt wird, das Evangelium, dann nur zu. Philipper 1, Vers 18. Und er hat gesagt, ich will mich trotzdem freuen. Ich will mich freuen. Das heißt, er entscheidet sich für die Freude. Ja? Du kannst dich für den Ärger entscheiden. Ja? Auch gibt unzählige Situationen. Ich kann mich jetzt ärgern. So, manchmal will man sich auch so ein bisschen ärgern. Ja? Ich weiß es nicht. Ja. Man sagt ja auch so, darüber könnte ich mich aufregen. Ja? Kannst du schon, aber kannst du es auch bleiben lassen. Ich könnte ja die Wände rauflaufen. Ja, kannst du es aber auch bleiben lassen. Genauso gut auch bleiben lassen. Da könnte ich ja mich drüber ärgern, könnte mich drüber aufregen. Ja? Aber ich kann mich auch freuen. Ja? Ich ziehe mich einfach zurück, damit ist das Problem nicht gelöst. Ja, das weiß ich schon, das habe ich schon herausgefunden. Aber das ist eine Frage der Haltung. Ich lasse mich nicht in diesen negativen Sumpf des Ärgers und des Zornes und des Kriegskrams und am besten des Ärgers auf meine Geschwister und so. Ich lasse mich da nicht so tief reinziehen und ich entscheide mich wie Paulus. Moment. Die Freude am Herrn, ja, die ergreife ich. Paulus sagt dann zweimal in Philipperbriefen, deswegen, weil er das aus dem Gefängnis ihm geschrieben hat, war das glaubwürdig, möchte ich mal sagen.
dass er sagt, freut euch. Freut euch im Herrn, zu jeder Zeit. Ja? Nochmal sage ich euch, freut euch. Weiß nicht, er hat das ziemlich oft ihnen gesagt. Vielleicht hatten die das nötig. Aber er fordert sie auf und er selbst hat die Entscheidung getroffen, dass der Grund seiner Freude nicht das ist, was um ihn herum passiert, sondern dass der Herr der Grund seiner Freude ist. Und das hat er sich nicht wegleben lassen. Was dämpft noch unsere Freude? Schuld. Ja. Wenn Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, ja, wenn das die Basis der Freude ist, dann kann natürlich der Friede und vor allem die Gerechtigkeit dadurch angetastet und getrübt und gedämpft werden, dass wir Schuld auf uns laden. Und das ist sozusagen ja nichts Dramatisches insofern, dass das jedem von uns passieren kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass irgendwann mal wir auch Schuld auf uns laden, dass wir Fehler machen. Wenn wir die aber nicht bereinigen, wenn wir die nicht bekennen, wenn wir das nicht aussprechen, wenn wir keine Vergebung in Anspruch nehmen oder uns nicht versöhnen, wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, ja, vertragen, dann kann das unsere Freude sozusagen mit Recht dämpfen, weil wir in der Gerechtigkeit getrübt sind. Ja. Deswegen betet David im Psalm 51, schaffe in mir Gott ein reines Herz, erneuere mich, gib mir einen neuen, beständigen Geist, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir und schenk mir doch wieder die Freude am Heil, sagt er. Sehr, sehr schöne Formulierung. Psalm 51, Vers 14. Schenk mir doch wieder die Freude am Heil. Die Freude am Heil wird gedämpft, wenn wir unvergebene Schuld in unserem Leben haben. Dinge, die wir eigentlich in Ordnung bringen sollten. Ja, dann ist doch klar, dann geht die Freude zurück. Und dann kann ich noch so viel mich pushen wieder, ja, von außen. Ich lege noch eine Lobpreis-CD rein und noch lauter im Auto drehe ich noch lauter auf oder so. Ja, und ich kann mich jetzt auch versuchen zu pushen und irgendwie die Freude dann als Gefühl, als äußeres Gefühl, wie die weltliche Freude, kann ich Gas geben sozusagen und pushen. Und doch bleibt zurück, ganz wenn ich in mein stilles Kämmerlein zurückgehe, was war vorhin dieser Spruch, ich mache die Tür zu. Und denk, Herr, ich freue mich so an dir. Dann legt Gott aber vielleicht einen Finger auf eine Stelle und sagt, ja, das ist schön und gut, aber das musst du trotzdem in Ordnung bringen. Da gibt's noch was zu klären. Da ist noch was. Ja? Kann sein. Ja? Danach müssen wir nicht krampfhaft suchen. Aber vielleicht, wenn die Freude uns abhanden gekommen ist und wir fragen uns, woran liegt es, es kann auch damit zusammenhängen. Sehr wohl. Ansonsten sagt Paulus, selbst wenn wir mal traurig sind, ja, selbst wenn wir traurig sind, in Verfolgung oder in Anfechtung, unter einem Leidensdruck stehen. Ja? Wir können uns alle Zeit freuen. Das klingt paradox. Ja? Klingt paradox. Auch wenn wir vielleicht manchmal, was soll man denn sagen, wenn einer sagt, wie geht's dir? Ja, fragt man ja. Ja, ja so und so. Ja? Manchmal kann man schon sagen, ja, ich bin schon traurig über das und das. Darf man doch sagen. Da muss man ja nicht wegwischen. Ja? Aber ich habe trotzdem diese Freude in mir. Ich habe trotzdem, verliere nicht diesen Grund der Freude, diese Basis der Freude. Diese, wenn du so bist, die Grundstimmung. Die Grundstimmung eines Christen ist eben doch die Freude. Ja? Paulus, 2. Korinther 6, Vers 10, der sagt das, wo er gerade so Gegensätze sagt, als Arme, die doch andere reich machen, als Traurige, die sich doch alle Zeit freuen. Ja? Die Freude im Leid. In Drangsal, in Verfolgung, er hat Situationen der Verfolgung beschrieben. Ja? Und trotzdem kommt Freude vom Heiligen Geist zu ihnen. Und als letztes möchte ich noch erwähnen, dass des Öfteren das Leiden und die Anfechtung sogar eine Voraussetzung ist für mehr Freude. Das ist eigenartig. Also Jakobus schreibt, Jakobus 1, betrachtet es als, seht es als Freude an, ja, wegen dem Ergebnis. Wenn ihr angefochten werdet, wenn ihr angefeindet, wenn ihr angegriffen seid, seht es als Freude an. Wenn ihr euch bewährt in dieser Situation, wird es eine größere Freude hervorbringen, als ihr vorher hattet. Ja, also das Leiden ist nicht nur gegen die Freude, sondern manchmal auch ein Katalysator für noch mehr Freude. Ja, wenn man das mal so mit reinnimmt, ja, dann kann man solche Prozesse auch leichter angehen. Oder der Paulus sagt so, wir rühmen uns der Trübsale einmal. Ja, wir freuen uns auch darüber, dass manches nicht so leicht ist, weil wir merken, dass da kommt noch größere Reife, noch größere Freude in unser Leben hinein, unterm Strich. Und dazu gehört auch das Bild, was Jesus in seinen Abschiedsreden den Jüngern mitgegeben hat, aus Johannes 16 dazu. Damit komme ich dann zum Ende. Johannes 16, Vers 20. Ich sage euch die Wahrheit, ihr werdet tatsächlich weinen und klagen. Aber die Menschheit wird froh sein, die Welt. Ihr eurerseits werdet betrübt sein, jedoch wird euer Kummer in Freude übergehen. Jetzt kommt das Bild von der Geburt. Die Frau hat jedes Mal beim Gebären Kummer.
weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber dann das Baby zur Welt gebracht hat, bringt sie wegen der Freude darüber, dass ein Mensch geboren wurde, also diese Trübsal war der Weg zu dieser Freude. Ja? Wegen der Freude, dass ein Mensch geboren wurde, bringt sie diese Drucksituation nicht mehr in Erinnerung. Daher habt auch ihr jetzt zwar Kummer, ich werde euch aber wiedersehen und euer Herz wird froh sein und niemand wird eure Freude, eure Wonne, kann man das sogar übersetzen, von euch nehmen. Ja? Also es gibt auch Geburtsprozesse in unserem Leben, geistliche Geburtsprozesse im Bereich Berufung oder auch für Gemeinden gibt es Geburtsprozesse. Gibt es Prozesse, die sind schwer, die sind eng, das ist ein enger Geburtskanal, das sind enge Situationen manchmal. Ja? Aber es gibt auch diese Perspektive, ja, und die würde sich wahrscheinlich auch eine schwangere Frau vor Augen malen, geh da durch und es wird ein neues Leben hervorbringen. Und es lohnt sich, da dran zu bleiben jetzt. Es lohnt sich, das durchzustehen. Es lohnt sich, wegen der Freude, die danach kommt. Ja? Und ich glaube auch, dass Jesus auf die Freude danach geguckt hat, das Wort Gottes sagt es. Er hat auf die Freude nach dem Leiden gucken können, auch weil er wusste, dass auch sein Leiden eine Frucht hervorbringt. Ja? Also, dient dem Herrn mit Freuden. Er ist es wert, dass wir ihn ehren auch mit unserer Freude. Und wir wollen teilhaben an seiner Freude, an der Freude der Himmelswelt über jeden, der umkehrt. Wir wollen mit ihm feiern, mit ihm fröhlich sein. Aber auch erleben, wie unsere eigene Freude wiederhergestellt wird. Wir wollen die Freude Gottes ergreifen gegen Entmutigung. Da, wo du entmutigt bist, wo du angefochten bist, wo du in Not bist, ergreife die Freude im Herrn. Die Freude am Herrn, sie ist dein Schutz, sie ist deine Stärke, sie ist deine Kraft. Und dann wirst du auch sehen, dass die Freude auch auf die Dauer zunimmt. Der beste Wein kommt noch ganz am Schluss. Ja? Das erste Zeichen, was Jesus getan hat. Am Ende, ja, kam der beste Wein. Ja, das ist ein Zeichen. Das ist nicht nur ein Wunder gewesen, sondern auch ein Zeichen. Das heißt, Jesus wollte damit was zeigen. Der beste Wein kommt noch. Die größte Freude steht sowieso noch aus. Ja? Es ist nicht so, dass wir jetzt unsere Freude verbrauchen, so in dem christlichen Leben, oh, jetzt geht es allmählich abnehmen der Mond. Ja? Und sondern das Größte kommt noch, die größte Freude kommt noch, wenn wir ihn sehen werden, wie er ist. Und wir werden uns freuen in seiner Gegenwart. Amen.